Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. In weißem Feinripp vor hellbrauner Küchenzeile. Was private Fotoaufnahmen, die den syrischen Diktator Assad als jungen Mann zeigen, über die Wahrnehmung von Macht und Gewalt erzählen, darüber spreche ich gleich mit dem Filmemacher Andres Feil. Ob Polish ohne Polish überhaupt funktionieren kann, das hat heute die posthume Uraufführung von Der Schnittchenkauf an der Berliner Volksbühne gezeigt, von der wir gleich berichten. Und wir sprechen über die iranische Sängerin Parastho Ahmadi, die ohne Kopftuch ein Konzert gegeben und ins Netz gestellt hat und sich mit dieser Art von Protest in Lebensgefahr gebracht hat. Außerdem besuchen wir zwei Ausstellungen, eine zum zu Ende gehenden Kafka-Jahr und eine, die schon jetzt Lust auf Sommer und Freibad macht. Ein Mann in weißer Unterwäsche steht ganz entspannt in einer Küche, den Blick Richtung Fenster gerichtet. Ein Alltagsschnappschuss, intim und beiläufig zugleich, genau wie einige andere private Fotos des syrischen Diktators Bashar al-Assad, die jetzt im Netz kursieren. Angeblich stammen diese Bilder aus der geplünderten Residenz der Familie in Damaskus und sie werfen doch einige Fragen auf, zum Beispiel banalisieren sie das Böse, so fragt die Süddeutsche Zeitung und auch die Zeit will wissen, wie solche Aufnahmen die Wahrnehmung von Macht beeinflussen. Darüber möchte ich mit dem Filmemacher Andres Feil sprechen. Er hat sich in zahlreichen Theaterarbeiten, Spiel- und Dokumentarfilmen immer wieder mit Macht und Gewalt auseinandergesetzt, zuletzt am Beispiel der Filmregisseurin Leni Riefenstahl. Hallo, guten Abend, Andres Feil.
Ja, hallo, guten Abend.
Diese Fotos, die man da jetzt sieht von Bashar al-Assad in so einer Adidas-blauen Turnhose zum Beispiel, was sind das für Bilder? Was gibt das für Einblicke in den Alltag und in die Selbstdarstellung eines Diktators?
Ja, das sind ja eben Bilder, wo er noch relativ jung war. Also das mit Unterhose, was Sie gerade erwähnt haben, oder in dieser Adidas-Sporthose. Ich würde mal so tippen, das ist so Anfang der 90er Jahre und da war er ja in London. Man sieht es interessanterweise an der Steckdose, also wenn man genauer hinschaut, dann ist es nicht Damaskus, es ist auch relativ profan, es ist ein Elektroherd und da ist eine Kaffeemaschine. Das wirkt jetzt auch nicht besonders luxuriös und das ist natürlich deshalb interessant, wenn man eine Kontextualisierung herstellt, dann der Hintergrund dieser Fotos ist ja, dass er in London studiert hat, dort auch als Augenarzt erstmal praktiziert hat. Und der Zweitgeborene, eben so ein bisschen abgesondert, wirkt ja auch eher etwas müde und schüchtern auf diesen Fotos. Das heißt, es sind eben nicht die strahlenden Machtfotos eines Putin, der sich mit nacktem Oberkörper sehr bewusst hat ablichten lassen, oder eines Hitlers mit seiner Schäferhündin Blondie, sondern es sind Schnappschüsse. Und sie sind in einer Zeit, wo er noch nicht in die Machtposition war, wo er noch im Schatten des großen Bruders stand, wo er sich vielleicht auch absondern wollte und dann erst plötzlich nach dem Tod des Bruders, nach dem Unfalltod des Bruders eben zurück in die Macht kam und dann ganz schnell eben sich identifiziert hat, eigentlich mit dem Grauen, mit der Macht, mit der Folter seines Vaters und diesen Methoden, die er sich dann sehr schnell angeeignet hat. Aber das sind Fotos, wo es noch hätte ganz anders kommen können.
Das heißt, man sieht da gar nicht die sprichwörtliche Banalität des Bösen, wie es heute ein Kollege in der Süddeutschen formuliert hat, sondern wir sehen quasi die Vorgeschichte des Bösen, oder?
Ja, wo eben, und das finde ich interessant daran, wo das Leben sich noch ganz anders entwickeln hätte können. Ja, vielleicht wäre er, wenn der Bruder nicht gestorben wäre, eben dann in London geblieben und wäre heute dort ein angesehener Augenarzt. Ja, man weiß es nicht. Aber natürlich muss man sie auch gegenüberstellen dem Grauen, also den Folterkellern, den Opfern. Er hat ja dann sich damit später identifiziert. Als er zurückkam, sah es ja erstmal so aus, als er an die Macht kam, dass er tatsächlich sehr vorsichtig Reformen auch umgesetzt hat. Aber sehr schnell war dann klar, es gibt, glaube ich, ein Zitat, das ist so von 1995, und da sagt er, es gibt keinen anderen Weg, unsere Gesellschaft zu regieren, als mit dem Schuh über den Köpfen der Menschen. Ja, da ist er voll und ganz in der unterdrückenden, repressiven Ideologie von Vater und Bruder angekommen. Da war eben dann nichts mehr mit Reformen und das Ergebnis sind dann eben, ist das Regime, wo es dann die Aufstände gab und wo er eben jetzt nach 15, 20 Jahren schließlich und endlich aus diesen Palästen vertrieben wurde.
Jetzt sind ja solche Bilder einerseits total faszinierend, aber sie haben irgendwie auch was Abstoßendes. Was würden Sie sagen, passiert da beim Betrachten?
Ja, es ist natürlich abstoßend, wenn ich diese Geschichte überlagere mit der Obszönität von Leichen, von Menschen, die misshandelt wurden. Und dann sehe ich eher einen jungen Mann, der vielleicht etwas schmächtig so in die Ferne schaut. Und wenn man das nebeneinander oder übereinander legt, die Entwicklung, die dieser Mann dann genommen hat, dann ist es eine ganz merkwürdige Mischung von Faszinosum, die Banalität dieses Bildes, dieses Ausdruckes auch von diesem Mann, und dem Grauen, was dahinter dann irgendwann ja entstanden ist und was unmittelbar mit Assad dann auch in Verbindung gebracht werden muss. Und ich glaube, das Entscheidende für mich ist jetzt nicht zu sagen, das banalisiert das Böse, sondern dass es gelingen muss, diese Zwischenerzählungen kenntlich zu machen. Also sie sozusagen aufzufüllen, dieses eine Foto, was wir jetzt gerade beschreiben, aufzufüllen mit den weiteren Entwicklungen dieses Mannes und dieses Landes, dass wir begreifen, er war nicht jemand, der schon als 25-Jähriger, wo er hier eben in der Küche in Unterhosen steht, schon zum Schlechter geboren. Es hätte sich auch anders entwickeln können. Umso interessanter, was hat ihn dazu dann eigentlich gebracht? Also den Nahblick, wenn man so will, ein Close-up auf die Entwicklung dieses dann auch menschenverachtenden Schlechters.
Sie haben ja für Ihren Film über Leni Riefenstahl auch ganz umfangreich Ihren Nachlass ausgewertet und vermutlich denke ich mal, dass Sie da auch viel unbekanntes Material gefunden haben. Waren da auch vergleichbare Bilder dabei, die scheinbar so eine private Seite der Macht gezeigt haben?
Ja, also was interessant ist am Nachlass von Riefenstahl und wo es sicher auch eine Parallele zu diesen Bildern gibt, ist die Frage der Kontrolle. Also dass auch eine Leni Riefenstahl im Kontext, auch im Zusammensein mit Adolf Hitler beispielsweise, beide haben ganz stark die Kontrolle über die Bilder ausgeübt. Es gibt eine Sequenz oder eine Bildsequenz, Bildfolge, wo wir Riefenstahl und Hitler auch sehen. Und es gibt über ein Foto ein großes rotes Kreuz, ja, was sozusagen ausgestrichen die beiden zeigt, wie sie Hand in Hand fast tanzen. Also eine ganz große Innigkeit. Und Hitler, von dem offenbar dieses Aussortierkreuz stammt, hat sich eben auch gewehrt, jegliche Intimität, die da sich andeutet zwischen ihm und Leni Riefenstahl, dieses Foto sollte nicht veröffentlicht werden. Und das ist interessant, wie eben die Macht der Bilder mit der Kontrolle der Bilder zusammenhängt. Und das ist natürlich eine ganz aktuelle Frage, die sich auch bei den Bildern von Assad stellt, nämlich hier tritt ja ein Kontrollverlust ein. Er ist vertrieben worden. Die Bilder, also wenn man jetzt mal nicht davon ausgeht, dass sie durch KI bearbeitet wurden oder hergestellt wurden, wenn sie tatsächlich authentisch sind, dann hatte er nicht mehr die Kontrolle über diese Bilder. Und das macht sie natürlich in dem Sinne erstmal auch spektakulär und interessant, diesen anderen Assad mal so banal zu sehen und sich zu fragen, ja, was ist eigentlich dazwischen passiert, dass er zu dem wurde, was eben dann passiert ist.
Und das ist ja nochmal ein Machtverlust, wenn jemand eben auch noch die Deutungshoheit über sein Image und seine Selbstdarstellung verliert. Und das ist, wie ich Sie jetzt richtig, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ja dann auch quasi durch alle Zeiten so. Also gibt es da auch eine historische Kontinuität?
Ja, ich glaube, das sieht man ja auch übrigens bei Leni Riefenstahl. Ja, die bis zuletzt, also da ist sie über 100 und da kontrolliert sie auch noch das Licht, wie sie ausgeleuchtet wird. Sie will in jedem Fall faltenfrei erscheinen, was natürlich jetzt bei einer 102-Jährigen nicht ganz einfach ist. Aber auch da geht es um Kontrolle. Und ich glaube, das ist so das Entscheidende, dass immer versucht wird, die Erzählung letztendlich zu bestimmen. Bis zuletzt bei Leni Riefenstahl, aber auch sieht man auch bei Hitler, wie er diese Bilder inszeniert hat, wie er sich hat inszenieren lassen, etwa mit seiner Schäferhündin. Da gibt es unzählige Bilder mit ihm, wie er mit dieser Schäferhündin Blondie ganz verspielt und sozusagen der nette Herrscher, der tierlieb ist und wie wir wissen ja auch Vegetarier war. Das waren natürlich genau die Entwürfe, die Lebensentwürfe, die vermittelt werden sollten. Insofern zeigt sich gerade darin die Macht der Bilder, nämlich die Kontrolle darüber, was und wie ein Leben inszeniert wird und was davon öffentlich werden soll.
Der Filmemacher Andreas Feil. Vielen Dank, Herr Feil, für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
viel zu früh und völlig überraschend ist im Februar René Polisch gestorben. Und er hat nicht nur als Intendant der Berliner Volksbühne eine Riesenlücke hinterlassen, sondern natürlich auch als Regisseur seiner eigenen Stücke und als Erfinder der besten Stücktitel aller Zeiten. Letzteres belegt auch der heutige Abend, an dem posthum der Schnittchenkauf an der noch immer führungslosen Volksbühne uraufgeführt wurde. Michael Lages war für uns dabei. Herr Lages, da waren ja einige vertraute Polish-Schauspieler wie Martin Wuttke und Milan Peschel und auch Kati Angerer dabei. Aber ich habe mich gefragt und auch nichts dazu gefunden, wer hat eigentlich inszeniert? Es hieß ja immer nur, Polish kann Polish inszenieren.
Ja, und es gab vor ganz langer Zeit am Anfang seiner Karriere auch mal den ungewöhnlichen Vorfall, dass jemand anders Polish inszeniert hatte. Und der kriegte das hinterher verboten. Das war schon sehr streng, dass auch nur Polish inszenierte. Dass das jetzt nicht tut, ist klar. Das Programmheft oder der Programmzettel des Theaters löst die ganze Sache salomonisch und sagt, dieser Text oder diese Aufführung entsteht mit. Und dann folgen alle Schauspielernamen. Dann folgt der Bühnenbildner Leonard Neumann, der Sohn von Bert Neumann, die Kostümbildnerin Tabea Braun, Licht und Dramaturgie, und das ist alles. Also einen Regisseur gibt's nicht. Man kann sich aber durchaus vorstellen, dass die Art und Weise, wie die arbeiten und wie die einfach seit Jahrzehnten gearbeitet haben, eine gewisse Grundvereinbarung immer beinhaltet hat. Und deswegen kann man dann auch mal tatsächlich das Risiko eingehen und einen kollektiv inszenierten Abend tatsächlich anbieten. Am Schluss steht die Bühne voll, sind nur 5 Schauspieler, aber alle anderen Mitarbeiter sind dabei. Natürlich eine Verbeugung vor dem einen, der fehlt. Aber es geht. Also es geht auch ohne Polish, ja.
Und der Schnittchenkauf, das hört man ja am Titel, ist ja ein Echo auf Brechts frühen Theatertext, der Messingkauf. Wir können ja mal kurz reinhören, wie das so ungefähr klingt.
Dass die Handlungen der Menschen uns etwas erzählen sollen. Tragödie. Dieser Begriff müsste für das Auditorium unbrauchbar gemacht werden. Die Zuschauer müssten merken, anhand eurer tragischen Geschichten, dass genau das fehlt.
Ja. Also da war Milan Peschel zu hören, ein bisschen Theorie klang an. Wie antwortet denn Polish in seinem Text, dem großen BB, auf seine Theatertheorie?
Naja, es ist ja ein alter Text, der ist von 2011, 2012, also eine ganze Menge Jahre schon hat er auf dem Buckel. Und tatsächlich ist es der Versuch damals gewesen, so eine Art theoretischen Antwortrahmen auf Brechts Theorie vom Theater, vom Sender, vom Empfänger, das hängt ja auch mit der Radiotheorie zusammen, diese Messingkaufgeschichte, die ist extrem theoretisch. Es gibt eigentlich keine wirkliche Aufführung. Es gibt Uraufführungen, die hießen dann Szenen aus dem Messingkauf, weil Brecht seine theoretischen Forschungen gerne in Dialogform gepackt hatte. Deswegen konnte man das durchaus aufführen. Aber Polish versucht tatsächlich aus seiner Perspektive des nachbrechtischen Theaters rauszufinden, was kann man von dem Brecht noch verwenden und was kann man eventuell daraus hervordestillieren fürs eigene. Es geht an dem Abend aber auch, und das hat mich ein bisschen überrascht, dafür, dass er so alt ist, es geht sehr viel ums Sterben, es geht sehr viel ums Werden und nicht so sehr ums Sein, sondern wie etwas wird. Was es wird, das geht sehr weit. Das geht bis in die Überlegung, ob vielleicht die Tiere die besseren Wesen sind und man sich an deren sozusagen empathischem Verhalten mit Mittieren irgendwie orientieren könnte. Das ist ein extrem philosophischer und insofern überhaupt nicht so richtig spielerischer Text. Aber diese 5, die da sind, also außer Angerer, Peschel, Wuttke, auch Rosa Lembeck und Franz Beil, weil übrigens der in einem Kostüm auftritt, das eine Ratte ist, also ein pelziges Wesen mit einem riesenlangen Schwanz hinterher, auf den immer mal wieder getreten wird. Es kommt eine Figur vor, die denkt, sie wäre gern mal ein Pilz, der von einer Ratte an. Also da sind so Spielereien in der Fantasiebildung drin, die den Abend dann doch eben nicht nur theoretisch schwerlastig machen, sondern auch zu einem lustvollen Vergnügen, diesen 5 beim Erfinden dieser Denkfiguren zuzuschauen.
Also ist auch doch was los auf der Bühne. Und wie schaut es denn überhaupt aus da?
Es ist eigentlich erstaunlich wenig los. Also wir sehen vorne einen Raum, ein Wohnzimmer. Kathi Angerer und Martin Wuttke spielen zu Anfang auch, als wären sie Martha und George aus Wer hat Angst vor Virginia Woolf. Also es gibt einen Haufen Zitate aus vertrautem Material, die sehr weiträumig in diesem Text verteilt sind. Aber das spielen sie eine Weile ziemlich konsequent. Und über dieser Bühne, die von, wie gesagt, Leonard Neumann ist, haben wir eine Videowand, in der Szenen zu sehen sind, die hinter allen Vorhängen gespielt werden. Und dann geht irgendwann, also es gibt einen Vorhang hinten, sozusagen so ein Paravent, das ist so ein Sonnenuntergang über Bergen und Tälern. Bisschen kitschig, wird auch als solcher bespielt. Dann geht er irgendwann mal hoch und dann schauen wir in die tiefe, leere Bühne, wie früher umhängt von den Glitzervorhängen von Bert Neumann, den Schwarzen. Dann wird darin ein bisschen Fahrrad gefahren, dann werden Schnittchen gemacht, müssen ja auch an dem Abend. Also Brot mit Butter und Schnittlauch drauf. Mhm. Wird auch ein bisschen was getrunken, wird dann an diesem Essenstisch wird zum Schluss der letzte wirklich große Monolog, wo alle nochmal sozusagen eintauchen in die Polish-Welt, über das Werden und das Sein nachzudenken. Das ist wirklich eine wunderschöne Szene, die kann man eigentlich auch ganz allein sozusagen einmal als Video anschauen. Das ist ein großes, großes Denkvergnügen. Ja, und wie gesagt, dann fahren sie mal ab und zu mal ein bisschen mit dem Fahrrad rum, kommen wieder nach vorne in die Wohnzimmerlandschaft. Also die Bewegung zwischen den Räumen ist immer da. Es wird auch irgendwann mal gesagt, es ist ja sozusagen auch so eine selbstreferenzielle Polish-Ich-Beschreibung. Er sagt auch immer, dieser Raum ist es eigentlich, der mich gemacht hat zu dem, was ich bin. Und das ist natürlich fundamental wahr. Und führt auch dazu, dass man diesem Abend so mit so einer heimeligen Vertrautheit dann eben doch folgt. Ich war nie ein großer Polish-Fan. Jetzt, wo er tot ist und sozusagen ein altes Werk von ihm posthum ausgegraben wird, bin ich wirklich extrem einverstanden mit allem, was ich da heute gesehen und gehört habe. Und vor allen Dingen, das muss man wirklich sagen, mit diesem fabelhaften Ensemble, das sich durch viele Passagen so irgendwie so durchstottert. Das ist ja immer so bei Polish gewesen, aber den Abend wirklich zu einer großen Hommage für den verstorbenen alten Freund macht.
Michael Lages also begeistert von der posthumen Uraufführung von René Polischs Stück Der Schnittchenkauf an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz Berlin. Und die nächsten Vorstellungen, die sind am 14. und wieder am 22. Dezember. Franz Kafka, an dem in diesem Jahr niemand vorbeigekommen ist, gab aus Anlass seines 100. Todestages wirklich alles. Tolle Filme wie die Kafka-Serie von Daniel Kehlmann und David Schalko. Das Theater hat seine Texte auf die Bühne gebracht. Neue Bücher sind erschienen, Festivals gefeiert und Ausstellungen eröffnet worden. Kurz bevor jetzt das Kafka-Jahr bald zu Ende geht, dann nähert sich das Jüdische Museum Berlin nochmal aus einer ganz anderen Perspektive seinen Werken. Und zwar über die bildende Kunst. Access Kafka, Zugang. Kafka heißt die Schau und Simone Reber hat sie sich für uns schon angesehen.
Die kleine Tuschezeichnung von Franz Kafka aus dem Jahr 1920 zeigt, wie ein Mensch gevierteilt wird. Eine Maschine zerrt Arme und Beine auseinander, bis die beiden Körperhälften jeweils den Buchstaben K ergeben. 2K wie Kafka. Der Schriftsteller hatte die winzige Folterszene einem Brief an Milena Jesenska beigelegt, seine unerreichbare Geliebte. Die kluge Ausstellung Access Kafka im Jüdischen Museum Berlin nähert sich dem unergründlichen Werk von Franz Kafka auf visuellem Weg.
Ich habe gemerkt, dass wenn man versucht, einen Sinn von Satz zu Satz sich zu erschließen, es sehr schwierig wird,
sagt die Kuratorin Shelley Harten.
Für mich war der Zugang am einfachsten, wenn ich gedanklich einen Schritt zurückgehe und den Text als Ganzes betrachte und jedes einzelne Wort als eine Art Pinselstrich verstehe. Und dann ergab sich daraus für mich eine Art Skulptur, die ich im Ganzen betrachten konnte, die für mich eine Aussage traf, die ich selbst nicht genau wiederholen kann, was bei guten Kunstwerken immer der Fall ist.
Für die Ausstellung experimentiert Shelley Harten assoziativ mit den Begriffen Zugang und Unzugänglichkeit. Zum Nachlesen liegen ausgewählte Texte von Kafka aus. Neben den Zeichnungen des Schriftstellers sind Arbeiten zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler zu sehen. Das Gefühl der Zerrissenheit als Bild für den Aufruhr der Seele lässt sich zum Beispiel in den gequälten Körperbildern der österreichischen Malerin Maria Lasnik finden.
Bei Maria Lasnik gibt es zum Beispiel das Doppelselbstporträt, wo sie sich selbst als Frau zeigt, einmal einfach als Bild und einmal als Kopf mit Vagina. Und man das Gefühl hat, dass man plötzlich etwas ausgedrückt sieht, was man als Frau erlebt. Manchmal wird man einfach nur als Geschlecht gesehen und manchmal hat man selbst mit seinem Geschlecht zu kämpfen.
Auf faszinierende Weise lässt die Ausstellung Kafkas Sprachbilder sichtbar werden, seine Meisterschaft, das Innerste nach außen zu stülpen und sich gleichzeitig rätselhaft zu verschließen.
Er spricht von Türen, von Schwellen, von Fenstern, von Gucklöchern, von Leuten, die eindringen oder Dingen, die eindringen und man nicht mehr los wird, die sich Zugang geschaffen haben, auch wenn man das gar nicht wollte. Das ist immer präsent.
In dem Text Vor dem Gesetz verwehrt ein Türhüter den Eintritt in das Gesetz. Auf dem Umschlag des Buches Die Verwandlung steht eine Tür halb offen, lässt aber keinen Blick auf die Hauptfigur Gregor Samsa zu, der sich gerade in ein Ungeziefer verwandelt hat. Shelley Harten kombiniert die Abbildung auf dem Buchumschlag mit einem Foto von Marcel Duchamp. In einer Ecke seines Ateliers hatte der Zeitgenosse von Kafka eine Doppeltür eingebaut, die drei Räume miteinander verband. Wenn sich das Türblatt auf einer Seite öffnete, verschloss sich die andere Tür.
Duchamp hat sich so wie Kafka sehr stark mit seinem Künstlertum beschäftigt und gefragt, was ist Kunst überhaupt? Was hat das für einen Sinn, was wir hier machen? Er hat andere Künstler kritisiert für ihre plumpen Abbildungen von Dingen und sich mit der Idee hinter der Kunst beschäftigt.
Kafka selbst hat sich dem Künstlertum verweigert, indem er seinen Freund Max Brod bat, alle seine Schriften nach seinem Tod zu vernichten. Stattdessen rettete Brod jedoch Kafkas Nachlass auf seiner Flucht nach Israel. An vielen Stellen spiegelt die Schau den Zwiespalt des Schriftstellers zwischen Offenheit und Verschlossenheit, Schweigen und Schreiben. Besonders deutlich wird dies in den Fotos von Gregor Schneiders Haus UR. Schneider baut die Räume in seinem Wohnhaus aus den 50er Jahren immer wieder nach. Dabei entsteht ein verstörender Gegensatz zwischen Individualität und Anonymität. Für diesen Gegensatz wurde in den 50er Jahren das Wort Kafkaesk geprägt.
Kafkaesk ist im Grunde ein unbeschreibliches Gefühl, mit dem sich jeder und jede identifizieren kann. Es bedeutet etwas, was im Alltag aufkommt, was einen an den Rand des Wahnsinns treiben kann. Man weiß nicht, ob das jetzt wirklich stattfindet oder nicht. Also es ist ein Ort, wo man in die Vorstellung übergeht, aber noch in der Realität bleibt.
Die Ausstellung Access Kafka lädt zum Nachspüren ein. Das visuelle Erleben verstärkt die existenzielle Dringlichkeit von Kafkas Texten, ohne dem Werk seine Unergründlichkeit zu nehmen.
Simone Reber über Access Kafka, und diese Ausstellung ist im Jüdischen Museum Berlin bis zum 4. Mai zu sehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Daniel Marschke.
Der algerisch-französische Schriftsteller Boualem Sansal muss weiter im Gefängnis bleiben. Wie die algerische Zeitung El Watan berichtet, hat ein Gericht in Algier den Antrag seiner Anwälte auf vorübergehende Freilassung abgelehnt. Sansal ist seit Mitte November inhaftiert. Ihm wird vorgeworfen, die Existenzberechtigung der algerischen Nation in Frage zu stellen. 2011 hatte der vielfach ausgezeichnete Schriftsteller den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten. Der Börsenverein fordert in einem Appell seine Freilassung. Der traditionsreiche Hansa Verlag übergibt sein komplettes Archiv dem Deutschen Literaturarchiv und folgt damit anderen namhaften Verlagen wie Rowohlt oder Suhrkamp. Die Dokumente seien ein Riesenfundus, kommentierte Kulturstaatsministerin Claudia Roth die Entscheidung. Lese- und Literaturinteressierte könnten so mehr über ihre Lieblingswerke erfahren. Zu den Hansa-Autoren gehören beispielsweise Elias Canetti, Hertha Müller, Orhan Pamuk, Susan Sontag, Umberto Eco oder Milan Kundera. Hansa-Chef Jo Ländle kündigte an, dass der Bestand nun rasch für wissenschaftliche Studien erschlossen werde. Der 1928 in München gegründete Hansa-Verlag gehört zu den wenigen Verlagen, die sich noch in Familienbesitz befinden. Forschern aus Leipzig ist es gelungen, das älteste Genom eines modernen Menschen zu analysieren. Es ist ungefähr 45.000 Jahre alt und stammt aus Knochen, die in Thüringen gefunden wurden. Die Entschlüsselung der Erbanlagen weist zurück in eine Zeit, in der die aus Afrika stammenden Vorfahren des Menschen auf den Neandertaler trafen.
Dieses Zusammentreffen war vor etwa 47.000 Jahren. Zu diesem Schluss kamen gleich zwei Studien von Forschenden des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Die Forschenden untersuchten dafür zum einen eine Reihe von Genomen von modernen Menschen. Daneben untersuchte eine andere Gruppe Knochenstücke, die in Ranis in Thüringen und in Tschechien gefunden wurden. Da es sich um außergewöhnlich gut erhaltene Proben handelte, gelang es, ein vollständiges Genom daraus zu isolieren. Das älteste Genom eines modernen Menschen jemals.
Veronika Simon berichtete. Mit Wim Wenders, Volker Schlöndorff und Tom Tykwer wenden sich drei namhafte deutsche Filmemacher an das deutsche Parlament. Der deutsche Film sei in höchster Gefahr, schreiben die Regisseure. Hintergrund ist das Filmförderungsgesetz, das Ende des Jahres ausläuft. Es gibt zwar einen Entwurf für eine Neufassung, wegen der aktuellen Regierungskrise ist aber unsicher, ob diese rechtzeitig in Kraft treten kann. Vor diesem Hintergrund warnen Wenders, Schlöndorff und Tykwer davor, dass die deutschen Filmprojekte ins Ausland abwandern könnten. Talente und Know-how gingen verloren.
Eine Frau mit einer schönen Stimme steht mit nackten Schultern und offenem Haar auf der Bühne. Das ist bei uns ein ganz normaler Anblick, aber im Iran kann so ein Auftritt lebensgefährlich sein. Die Sängerin Parastor Ahmadi hat genau das gestern getan. Sie ist ohne den vorgeschriebenen Hijab aufgetreten und hat ihr Konzert dann auch noch ins Internet gestellt. Ihre Anhänger sind von so viel Mut begeistert, aber ihr drohen viele Jahre Haft. Ich bin jetzt mit der Journalistin und Autorin Gilda Sahebi verbunden. Sie ist im Iran geboren und kennt sich gut in der Region aus. Hallo, guten Abend, Frau Sahebi.
Hallo, guten Abend.
Frauen dürfen ja im Iran weder singen noch sich öffentlich ohne Kopftuch zeigen. Was haben Sie gedacht, als Sie von diesem doppelten Tabubruch gehört haben?
Also ich dachte mir, dass sie das natürlich sehr bewusst macht, dass es gerade in dieser Zeit auch ein Zeichen ist. Und es scheint ja auch so zu sein, nachdem, wie sie dieses Konzert auch eingeleitet hat. Sie hat ja einen Livestream gemacht, also man hat direkt das anschauen können. Sie hat tatsächlich auch vorher schon solche Videos ins Netz gestellt. Ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, weil ich habe mir das dann angeguckt. Auf Instagram zum Beispiel, auch auf YouTube hat sie eine Seite, was der Unterschied ist, weil sie das vorher auch schon gemacht hat. Also man findet auf Instagram und auf YouTube ebenfalls kürzere Clips, wo sie singt und auch nicht bedeckt ist. Ich glaube, der Unterschied ist einmal der Zeitpunkt. Also jetzt soll im Iran gerade die Verschärfung der Strafen, wenn Frauen kein Kopftuch tragen, ist jetzt gerade eingetreten. Das wurde beschlossen, gerade jetzt, just dieser Tage. Und das Regime ist gerade politisch so schwach wie nie. Also ich glaube, es ist kein Zufall, dass sie das jetzt gemacht hat. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied.
Gegen dieses Gesetz zum Schutz der Familie durch Förderung der Kultur der Keuschheit und des Hijab, so ist das zumindest in der übersetzten Form, habe ich es gefunden. Da gab es ja auch Widerstand. Würden Sie sagen, dieser Auftritt ist auch eine Form von Protest?
Also ich kann natürlich nicht in den Kopf der Sängerin von Parastor Ahmadi reingucken. Deswegen ist es so ein bisschen schwer. Ich kann das nur mutmaßen. Und also sie wurde 2022 auch schon mal Vorwurf gemacht, dass sie irgendwie damals auch schon ein Lied performt hat im Zuge der Proteste Frau Leben Freiheit. Damals kam sie aber, glaube ich, nicht ins Gefängnis. Das heißt, sie ist es jetzt nicht neu, dass sie sich durch ihre Kunst, durch ihre Musik politisch äußert. Und ich glaube schon, dass sie das gemacht hat, weil sie auch eben anfangs dieses Livestreams auch per Schrift das hat einblenden lassen, dass sie das für die Menschen im Iran singt, die sie liebt und für Freiheit. Also es ist auf jeden Fall politisch und tatsächlich ist im Iran, glaube ich, alles zurzeit politisch. Also sie hat ja auch mit 4 Männern, stand sie auf der Bühne, übrigens ohne Publikum. Und diese 4 Männer wussten, glaube ich, auch genau, was sie tun, weil sie werden natürlich auch bestraft werden.
Sie haben schon gesagt, das Ganze ist auch bei YouTube zu finden. Sie hat das online gestellt. Wir können ja mal kurz reinhören, wie das klingt. Pastor Ahmadi war das bei dem Konzert, das sie ohne Kopftuch und mit freien Schultern gestern gegeben hat im Iran und es online gestellt hat. Und ich spreche mit Gilda Sahebi darüber. Was ist diese Pastor Ahmadi überhaupt für eine Künstlerin? Wie bekannt ist sie und wie wirkungsvoll ist dann entsprechend so ein Statement wie das, was sie jetzt da abgegeben hat?
Also wirkungsvoll ist so ein Statement in diesen Zeiten ohnehin. Also wenn wir uns erinnern an die Studentin, die in Unterwäsche auf dem Campus stand, vor einem Monat jetzt ungefähr oder ein bisschen weniger, sie war ja nicht bekannt und trotzdem, das war natürlich sehr außergewöhnlich, aber solche Zeichen sind gerade einfach wahnsinnig wichtig, auch für die Menschen im Iran, um sich gegenseitig zu zeigen, dass sie da sind, dass sie nicht alleine sind in ihrer Ablehnung gegen dem Regime, in ihrem Hass auf das Regime und dass sie dasselbe fühlen. Also der größte Teil der Bevölkerung ist einfach absolut gegen dieses Regime und das ist noch sehr einfach und leicht ausgedrückt. Und sie war relativ bekannt mit ihrer Musik, aber man hat sie auch gehört. Also sie es sieht auch sehr, also wenn man das Video auch anschaut, das kann ich die Menschen sehr dazu anhalten, das zu tun. Das sieht auch sehr professionell aus, es ist sehr schön aufgemacht. Man findet ihre Lieder übrigens auch auf Spotify, also viele Menschen im Iran kennen sie auch.
Und wie diskutiert jetzt so die iranische Community im Netz das Video? Haben Sie da mal reingelesen?
Ja, wobei es natürlich immer schwer ist zu sagen, welche dieser kommentierenden Personen im Iran sind und welche draußen. Aber es ist schon einstimmig absolut bewundernd und mit Ehrfurcht und mit Respekt und mit Liebe. Also auch, weil sie natürlich jetzt auf jeden Fall hart bestraft werden wird. Das ist das Regime schon angekündigt. Also das ging jetzt auch sehr schnell. Man weiß nicht, was mit ihr passieren wird. Und das sind einfach, ja, wie so Leuchtfeuer in diesem Meer an Gewalt und Brutalität, das dieses Regime einfach jeden Tag ausübt, jetzt eben auch mit diesem Gesetz, wo man auch nochmal sagen muss, dieses Gesetz ist deswegen so einschneidend, weil zum ersten Mal besteht die Möglichkeit, dass Frauen wegen eines schlecht sitzenden, nicht aufgesetzten Kopftuches auch die Todesstrafe erhalten können. Ich meine, wir wissen, Frauen wurden auch bisher schon ermordet dafür, dass sie kein Kopftuch tragen, aber das wäre dann sozusagen ganz offiziell und es hat gerade schon nochmal eine neue Dimension.
Aber Sie haben es ja auch vorhin schon gesagt, das iranische Regime ist ja ohnehin geschwächt im Nahen Osten, jetzt noch mehr seit dem Sturz des syrischen Diktators Assad. Die Wirtschaftslage im Iran ist schlecht. Da kann man sich auch gut vorstellen, dass das Regime deshalb nochmal besonders gereizt reagiert, oder?
Ja, ganz genau. Absolut. Deswegen sage ich ja, sie hatte vorher auch schon solche Videos gemacht. Also in der Anmutung ähnlich, wenn auch kürzer. Und vielleicht nicht unbedingt mit solch einladenden Worten, aber es gibt diese Videos, die sieht man auch im Netz. Und das ist gefährlich für die Menschen im Iran, wo das Regime nach außen so geschwächt ist wie noch nie. Noch niemals war dieser Staat so alleine, isoliert und schwach. Diese sogenannte schiitische Achse des Widerstands ist gebrochen, die existiert nicht mehr. Syrien ist gefallen, die Hezbollah ist gefallen, die Hamas ist gefallen. Die Stellungen in Syrien werden nicht mehr so weiter existieren, zumindest vorerst nicht. Und man liest jetzt auch Berichte, dass innerhalb des Systems es zu sehr viel Konflikten gerade kommt. Die Revolutionsgarden machen dem Regime Vorwürfe und andersrum. Also da wird gerade innerhalb des Regimes aufeinander eingeschlagen, wirklich. Und das ist eine Schwäche, die das Regime natürlich auszugleichen versucht, indem es noch mehr Gewalt anwendet gegen die Menschen im Land, damit die auf gar keinen Fall auf die Idee kommen, diese Schwäche jetzt auszunutzen.
Aber in dieser Schwäche könnte ja auch eine Chance liegen für die Widerstandsbewegung, dass sie die dann vielleicht doch noch mal eine Chance hat, oder glauben Sie das nicht?
Im Prinzip schon. Und gleichzeitig ist natürlich so, dass diese unglaublich große Gewalt und Brutalität der letzten 2 Jahre seit den Frauen-Pride-Protesten so stark war und den Menschen noch so sehr in den Knochen sitzt, also die wurde auch bewusst so ausgeübt, dass ich es mir gerade schwer vorstellen kann, dass jetzt wirklich Proteste ausgelöst werden, einfach weil die Menschen genau wissen, wenn sie jetzt protestieren, dann sind sie eigentlich tot. Mhm. Also, und das macht das Regime mit solchen Aktionen ja auch klar.
Sie haben ja auch gesagt, es wurde schon harte Strafen angekündigt für Pastor Ahmadi, aber es ist noch nichts passiert bis jetzt.
Also ich glaube, sie wurde schon festgenommen, das kann ich aber nicht sicher sagen, das ist gerade noch unbekannt und nicht klar, wo sie ist und auch die 4 Musiker, aber davon kann man auf jeden Fall ausgehen.
Gilda Sahibi, vielen Dank für dieses Gespräch zum mutigen Auftritt der iranischen Sängerin Parastoh Ahmadi. Dankeschön.
Danke sehr.
Ein bisschen Chlorgeruch, dazu eine Prise Pommesduft und etwas Körperölaroma. Das ist doch der perfekte Freibadgeruch. Und selbst wenn ich jetzt mitten im Winter daran denke, bricht sofort die große Sehnsucht aus. Auf seinen Wiesen spielen sich nämlich die herzzerreißendsten Coming-of-Age-Romane ab. Und abgesehen davon sind im Freibad wie an kaum einem anderen Ort unserer Gesellschaft alle gleich. Wobei genau darüber auch immer wieder diskutiert wird, Stichwort oben ohne oder Burkini. Bäder sind eben immer auch Spiegel der Gesellschaft, wie jetzt eine Ausstellung im Stuttgarter Haus der Geschichte zeigt. Katharina Thoms war für uns dort.
Bevor es losgeht mit dem Schwimmen, müssen wir durch die Umkleidekabine. Das ist bei jedem Schwimmbad- oder Freibadbesuch genauso.
Und so ist es auch im Stuttgarter Haus der Geschichte. Kuratorin Luisa Kreiling führt vorbei an den typischen schmalen grauen Metallschränkchen im Eingangsbereich der Ausstellung. Gefüllt mit Objekten, die Fragen stellen. Burkini oder oben ohne? Barrierefrei oder unzugänglich? Gemeinsam oder lieber separiert? Drüber steht:
Die ganz große Frage, wollen wir überhaupt alle noch zusammen schwimmen? Es ist eine demokratische Errungenschaft, dass wir frei und zusammen schwimmen dürfen. Aber es werden Stimmen laut, die sagen, wir fühlen uns nur sicher, wenn wir wieder getrennt schwimmen können oder dürfen.
Wollen wir? Das Publikum darf gleich mal abstimmen und die typischen Plastikchips für das Spindschloss in die eine oder andere Box werfen. Dass wir überhaupt so weit gekommen sind, alle gemeinsam abtauchen zu können, keine Selbstverständlichkeit. Kurator Immo Wagner-Douglas beginnt im 19. Jahrhundert. Über ihm die rot-weißen Schwimmleinen, der Raum getrennt in Schwimmbahnen. Vor ihm der vernickelte Badesitz, wie ein Thron residiert der im Ausstellungssaal, hat ein bisschen Grünspan um die Sprudeldüsen aus dem 19. Jahrhundert angesetzt.
Aus dieser, ich sag mal, fürstlichen Sitzbadewanne schauen Sie dann auf Ihre Herrschergestalten. Und tatsächlich sind diese beiden Porträts auch aus dem Friedrichsbad Baden-Baden, der Herrscher, die ja die Quellen nutzen darf. Das war ein fürstliches Privileg. Und nachdem 1872 das Glücksspiel verboten wurde in Baden-Baden, wurde eben das Bade- und Kurwesen ausgebaut.
Aber nur für die, die Geld hatten. Das Badeblatt aus dem Juni 1868 in der Ausstellung listet nur adliges und bürgerliches Publikum auf. Ratsherren und Barone nebst Gattinnen. Badeanstalten für das arme Volk waren im 19. Jahrhundert eher im erbärmlichen Zustand, zeigen Illustrationen aus Baden-Baden. Kurkurator Sebastian Dörfler.
Das war eigentlich wie so eine Art Höhle mit steinernen Badekästen, also wirklich nicht sehr einladend für die arme Bevölkerung. Also da zeigt sich am Bad sozusagen auch schon so die Segregation der Gesellschaft.
Fortsetzung folgt an den entstehenden Fluss- und Seefreibädern. Fotos zeigen Badeanstalten am Tübinger Neckar. Frauen dürfen nur in langen Gewändern hinter Bretterverschlägen baden. Das Argument der prüden kaiserlichen Gesellschaft?
Würde die Fantasie der männlichen Jugend vergiften, wenn vor ihnen Frauen im selben Wasser gewesen sind. Also von gleichzeitig ist sowieso nicht die Rede. Und das ist also ein großes Thema, so dass erst dann im 20. Jahrhundert wirklich beseitigt wird.
Wie die Ausstellung zeigt, trägt der Südwesten zur Gleichberechtigung bei, mit seinen vielen renommierten Textilfabriken, Pioniere der modernen Bademode. Das Stuttgarter Haus der Geschichte zeigt die schulterfreien Wolleanzüge mit kurzem Bein für sie und ihn aus der umfangreichen Sammlung. Mit dem Körperkult des Nationalsozialismus wird es erstmal sogar freizügiger. Kurator Wagner Douglas.
Da kommen dann die allerersten zweiteiligen Badeanzüge. Für Frauen, die vorher natürlich streng verboten waren. Wir haben den Knigge für den Strand. Da wird genau beschrieben, was darf man in öffentlichen Schwimmbädern tragen.
Mit dem NS verschwinden dann aber auch in der Ausstellung die fröhlichen Freibadfotos aus dem Fotoalbum jüdischer Familien. Sebastian Dörfler.
Es wird behauptet sozusagen, dass Fremdrassige, wie man damals gesagt hat, Juden, Zwangsarbeiter dann im Zweiten Weltkrieg eine Gefahr für deutsche Frauen darstellen würden. Und dann gab es Diskussionen, soll die Geschlechtertrennung wieder eingeführt werden?
Deutsche Frauen vor dem Fremden schützen. Diskussionen, die auch an rassistische Freibaddebatten im Hier und Jetzt erinnern. Die Ausstellung lässt in Videos Zeitzeuginnen sprechen, wie Phyllis Akaschebli, die in Konstanz nicht mit Burkini ins Schwimmbad durfte.
Und dann wurde mir die Badeordnung vor die Nase gehalten. Und da stand drin, dass man nur mit badeüblicher Kleidung her schwimmen darf.
Mit dem gleichen Argument verwehrt über 100 Kilometer nördlich das Schwimmbad Freudenstadt Bärbel-Altendorf-Jehle den Zugang, oben ohne. Sie kämpft, eine Bürgerinitiative hält dagegen.
Das wäre hier ein Familienbad. Man könnte dann mit der Familie nicht mehr rein, weil die armen Kinder ja dann Frauen oben ohne sehen.
Schutz vor dem Ungewöhnlichen, dieses vorgeschobene Argument, zieht sich durch zwei Jahrhunderte. Im letzten Teil der Ausstellung im Stuttgarter Haus der Geschichte die alte Holztür zum Damenbereich im Freiburger Loretto-Freibad. Gehen wir rein in das einzig verbliebene Frauenfreibad Deutschlands und kehren zurück zum getrennten Baden? Das Loretto gilt heute als ein Safe Space für Burkini und oben ohne, alles nebeneinander.
Katharina Thoms war im Stuttgarter Haus der Geschichte, wo man sich schon auf den Sommer einstimmen kann, mit der Ausstellung Frei schwimmen, Bäder als Spiegel der Gesellschaft, die bis zum 14.09. zu sehen ist. Und was die Feuilletons von morgen beschäftigt, das hat sich Hans von Trotha schon angesehen.
Wenn Wahlkampf ist, wird in den Feuilletons viel übers Wählen nachgedacht. Aktuell bricht statt der Adventszeit ein Kurzwahlkampf über uns herein, während die Frage noch nicht von allen erörtert worden ist, wie es zu diesem Wahlergebnis in Amerika hat kommen können und was das für uns bedeutet. Für Letzteres ist nicht ganz gleichgültig, was mit Voice of America geschieht, dem steuerfinanzierten Auslandsfunk der USA. Einerseits ist es nicht völlig überraschend, dass der designierte US-Präsident Donald Trump ausgerechnet Carrie Lake zur neuen Chefin von Voice of America machen will, schreibt Bernd Pickert in der Taz. Die ehemalige TV-Moderatorin aus Arizona hat nun wirklich alles getan, um sich als die loyalste aller loyalen Trump-UntertanInnen zu präsentieren. Aber so viel Fake News Trump und Lake auch verbreiten, stöhnt Pickert, man wünschte, die Nachricht von ihrer Nominierung wäre ausgedacht. Trumps Versuch, kritischem Journalismus nunmehr mit einer staatsfinanzierten Lügenmaschine entgegenzutreten, sei offensichtlich. In der FAZ analysieren der Politologe Pierre Ostigui und der Amerikaner Johannes Völz das US-Wahlergebnis. Sie sprechen von der Wahl einer Dreiklassenstruktur, in der eine Geld- und eine Statuselite miteinander konkurrieren. Als Drittes kommen all die hinzu, die weder das eine noch das andere sind. Trump bringe das Intervall zwischen Reichtum und Status zum Klingen und gewinne aus dieser Dissonanz seine politische Energie. Seine Anhänger bewundern ihn nicht einfach für seinen Reichtum und seinen unternehmerischen Erfolg, sondern dafür, dass er mit seinem Reichtum der Statusökonomie trotzt. Es gibt auch Analysten, die die Ursachen nicht in Trumps Stärke, sondern in der Schwäche der Demokraten sehen. Der Senator Bernie Sanders stellte dem Wahlkampfteam von Kamala Harris und der Demokratischen Partei nach der Niederlage ein vernichtendes Urteil aus. Zitat: Es sollte nicht überraschen, dass eine demokratische Partei, die die Menschen aus der Arbeiterschicht im Stich gelassen hat, nun feststellen muss, dass die Arbeiterschicht sie im Stich gelassen hat. Ein Fazit, dass die eine oder andere Partei hierzulande auch auf sich beziehen könnte, wo ja alle demokratischen Parteien hadern, straucheln, stolpern. Selbstkritik wird allerdings wenig geübt. Dazu passt ein Gespräch, das die Süddeutsche mit dem Schriftsteller Marco Martin geführt hat. Der habe, so der Auftakt, etwas geschafft, was in der deutschen Gedenkfolklore unmöglich zu sein schien. Er habe mit einer Rede zum Mauerfall vor dem Bundespräsidenten denselben Bundespräsidenten auf die Palme gebracht. Und eine Debatte angestoßen, die den Blick nach Osteuropa lenkt. Ob ihn die Wirkung seiner Worte überrascht habe, wird Marco Martin gefragt und meint, ich habe diese Rede weder auf einen Eklat hingeschrieben, noch darin etwas wirklich Neues gesagt. Ich wollte vor allem Wahrnehmungsdefizite im Umgang mit Russland beschreiben. Dass Steinmeier danach derart auf mich zugerauscht kam, hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Nach meiner Rede zürnte er dann, Sie sind hier immerhin Gast, woraufhin ich ihm höflich entgegnet habe, dass das im Bellevue ja auch für ihn gilt. Und Steinmeier tut seine freiwillige Blindheit heute als lässliche Unwissenheit ab. Ich aber, so Marco Martin, musste an meinen Freund, den französischen Philosophen André Glücksmann, denken, der mir schon Anfang der 2000er Jahre sagte, irgendwann wird der Tag kommen, an dem Fragen nach der deutschen Rentenversicherung nebensächlich werden, angesichts der Tatsache, dass man seine Energieversorgung in die Hände eines KGB-sozialisierten Massenmörders gelegt hat. Ob gerade überhaupt noch Raum für Optimismus bleibe, fragt die Süddeutsche. Unbedingt, ruft Marco Martin aus und zitiert Manne Sperber, der an seinem Lebensende gesagt habe, es trägt nicht zuvorderst der Wille zur Hoffnung, sondern die kategorische Zurückweisung der Mutlosigkeit. Das sei wunderschön, da es bedeutet, dass man es weder sich noch anderen zumuten darf, in wohlfeiles Lamento auszubrechen. Was wir brauchen, sei kein Zweckoptimismus, sondern eher ein wütend frohgemutes Trotz alledem und alledem und alledem. Eine gute Zeit, das mal zu üben, sind diese Wochen allemal.
Hans von Trotha mit dem Blick in die Feuilletons. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.